Sitzung ist eröffnet. Ich rufe den einzigen Punkt der Tagesordnung auf, Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP nach Artikel 67 des Grundgesetzes, Drucksache 9-2004. Meine Damen und Herren, in der gestrigen Sitzung des Ältestenrates wurde vereinbart, dass zunächst der Herr Bundeskanzler das Wort zur Abgabe einer Erklärung erhält. Das Wort hat der Herr Bundeskanzler.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die sozialliberale Koalition, deren gewählter Bundeskanzler heute durch ein Misstrauensvotum gestürzt werden soll, hat 1980 durch die Wählerinnen und Wähler eine überzeugende Bestätigung und einen Auftrag für weitere 4 Jahre bekommen. Die Mehrheit der Wähler hatte weder 1976 Herrn Dr. Kohl noch 1980 Herrn Strauß in das Amt des Bundeskanzlers berufen wollen. Der Vorsitzende der FDP hatte auf dem Wahlparteitag seiner Partei am 6. Juni 1980 erklärt, wer FDP wählt, garantiert, dass Schmidt Bundeskanzler bleibt. Der Wähler soll wissen, woran er ist, ohne Wenn und Aber. Die Entscheidung über uns, die FDP, ist die Entscheidung über die Fortführung der Koalition. Mit meinem Namen, auch auf Ihren Wahlplakaten, hat die FDP im Oktober 80 ein sehr gutes Wahlergebnis erzielt. Und unmittelbar nach der Wahl haben die Parteivorsitzenden von SPD und FDP in einer gemeinsamen Verlautbarung den Willen ausdrücklich bekräftigt, zum Zusammenwirken und zur gemeinsamen Verantwortung für Frieden und sozialen Fortschritt auch für die kommenden 4 Jahre. Seit dem August des vorigen Jahres ist der Vorsitzende der FDP zielstrebig und schrittweise von allen früheren Erklärungen abgerückt. An diesem 9. September habe ich ihn von dieser Stelle aus zu einer klaren Antwort aufgefordert. Es hätte zu der Antwort nur eines einzigen Satzes bedurft, aber dieser Satz, wir stehen fest zur sozialliberalen Koalition, wurde absichtsvoll vermieden. Stattdessen hat die FDP 8 Tage später in der Bundestagssitzung vom Freitag, den 17. September, diesem Haus und dem deutschen Volk sehr fadenscheinige Erklärungen vorgetragen. Über viele Jahre, Herr Kollege Genscher, werden die Bürger dieses Verhalten nicht vergessen. Am letzten Sonntag hatten die hessischen Wählerinnen und Wähler Gelegenheit, hierzu ihre Meinung zu sagen. Und jeder weiß, die katastrophale Niederlage der FDP in Hessen war die Antwort der Wähler auf das Verhalten der FDP-Führung hier in Bonn. Mehr als 3/4 der Bürgerinnen und Bürger sind für Neuwahlen zum Bundestag. Sie empfinden die Art des Wechsels, der heute von Ihnen in geheimer Abstimmung herbeigeführt werden soll, als Vertrauensbruch. Sie sind bitter darüber, voraufgegangene Erklärungen nachträglich als Täuschung bewerten zu müssen. Dabei wissen die Bürger, dass das Grundgesetz ihnen diese Handlungsweise ermöglicht. Ihre Handlungsweise ist zwar legal, aber sie hat keine innere moralische Rechtfertigung. Und weil Sie alle auf der rechten Seite des Hauses dieses spüren, haben die Parteien der CDU, der CSU und der FDP öffentlich verlauten lassen, sie wollten im März 1983 Neuwahlen herbeiführen. Ich setze Zweifel in die Aufrichtigkeit dieser Ankündigung. Es ist schließlich erst 3 Wochen her, dass viele CDU- und CSU-Führungspersonen öffentlich und dringlich nach Neuwahlen jetzt verlangt hatten, tatsächlich aber seither einer Auflösung des Bundestages, die Ihnen angeboten war, Herr Kollege, und damit einer Neuwahl ausgewichen sind, sorgfältig ausgewichen sind. Dies gilt auch und besonders für den Vorsitzenden der CSU. Auch er hat seine Forderung nach Neuwahl jetzt, seit dem hessischen Wahlsonntag und seit dem unerwartet schlechten Abschneiden der CDU zurückgenommen. Deshalb wende ich mich an den Oppositionsführer. Herr Dr. Kohl, Sie wissen von dem Brief des Herrn Bundespräsidenten, den dieser am 29. September vorgestern an unseren Kollegen Bindig gerichtet und veröffentlicht hat. Der Bundespräsident erklärt darin, er könne die von Ihnen ins Auge gefasste Prozedur für Neuwahlen zum Bundestag Anfang März 1983 gegenwärtig nicht abschließend beurteilen. Er erklärt, seine pflichtgemäß zu treffende Ermessensentscheidung könne unter Abwägung aller relevanten Umstände erst dann getroffen werden, wenn ein Bundeskanzler den Bundespräsidenten ins Spiel bringt. In gebotener Zurückhaltung hat damit der Bundespräsident seine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die zwischen Ihnen, Herr Dr. Kohl, und Herrn Genscher getroffene Abrede zum Ausdruck gebracht. Ich halte es danach für sehr unwahrscheinlich, dass Sie tatsächlich im Januar eine Auflösung des Bundestages herbeiführen werden, damit am 6. März gewählt werden kann. Denn über Ihre Neuwahlabsicht habe ich in dem in den letzten Tagen von den deutschen Zeitungen veröffentlichten schriftlichen Ergebnis Ihrer Koalitionsgespräche mit der FDP, ich habe davon auf insgesamt 22 Seiten kein einziges Wort finden können. Herr Dr. Kohl, Sie streben eine andere Bundesregierung an, weil eine solche Bundesregierung nicht aus einem neu gewählten Bundestag hervorgehen kann, war Ihre bisherige Ankündigung von Neuwahlen wenigstens binnen 6 Monaten durchaus folgerichtig. Sie sollte ja auch aufgebrachte Wählerinnen und Wähler beschwichtigen. Und Ihre wahrheitswidrige Parole vom Staatsnotstand soll ja nur davon ablenken, dass Ihnen sofortige Neuwahlen unerwünscht sind. Man darf aber eine Regierung nicht auf Unklarheiten aufbauen. Ich höre, dass Ihr Kollege Dr. Barzel nach mir sprechen wird. Ich billige Ihren Beifall an der Stelle, Herr Barzel hat manchmal meinen Beifall. Aber bitte, Herr Dr. Barzel, erklären Sie dann heute Morgen für die CDU-CSU, dem Bundestag gegenüber und damit dem ganzen Volk gegenüber, ohne Wenn und Aber, dass wir am 6. März einen neuen Bundestag wählen werden und auf welche Weise Herr Dr. Kohl zu diesem Zwecke die Auflösung des Bundestages herbeiführen wird. Wenn die CDU-CSU eine solche Erklärung heute unterlassen sollte, so mag das zwar den FDP-Vorsitzenden beruhigen, aber sie gefährden damit die Glaubwürdigkeit von CDU und CSU und FDP insgesamt. Und Sie würden damit den Eindruck vertiefen, dass diese drei Parteien sich hier im Bundeshaus in Bonn weit entfernt von der Stimmung im Land zu einem Manöver einigen, das von unseren Bürgern weit überwiegend missbilligt wird. Dieser Regierungswechsel, den Sie anstreben, berührt die Glaubwürdigkeit unserer demokratischen Institutionen. Aber auch andere Werte könnten auf dem Spiele stehen. Ich habe die Absicht, mich dazu in 12 Punkten zu äußern. Erstens, Glaubwürdigkeit der Institutionen und der handelnden Personen ist eine der unverzichtbaren Voraussetzungen für die Lebensfähigkeit einer demokratischen Gesellschaft und eines demokratischen Staats. Wenn die Bürger nicht an die ehrlichen Absichten der an der Spitze des Staates handelnden Personen glauben können, dann wird es den Bürgern sehr schwer gemacht, überhaupt an die Demokratie zu glauben. Je größer Glaubwürdigkeitslücken, desto geringer die Handlungsfähigkeit von Parlament und Regierung. Aber umgekehrt gilt auch, je klarer die moralische Legitimation einer Regierung, je klarer ihre moralische Legitimation, desto größer ihre Fähigkeit, auch in kritischen Situationen die Bürger innerlich für ihre Regierungshandlungen aufzuschließen und zu gewinnen. Ich füge hinzu, in dem Worte Glaubwürdigkeit steckt das gewichtige Wort Würde. Unsere Demokratie braucht Würde. Für einen großen Teil der jungen Generation ist die Glaubwürdigkeit wichtiger Institutionen gegenwärtig stark gefährdet. Viele von uns Älteren finden es schwierig, die kritische Jugend zu verstehen. Manche von uns, auch ich selbst, haben inzwischen manches dazugelernt, aber es kommt darauf an, dass beide Seiten dazu lernen, dass beide Seiten sich wirklich ernst nehmen. Wir müssen uns gegenseitig in unseren Sorgen und Ängsten, aber auch in unseren Hoffnungen und in unseren Überzeugungen ernst nehmen und uns zu verstehen suchen. Ohne Idealismus der Bürger gibt es keinen moralischen Staat. Ohne wägende Vernunft kann blinder Idealismus zur politischen Romantik und damit in Gefahr führen. Zur Glaubwürdigkeit der Demokratie gehört der Wechsel der Regierungen. Deshalb beklage ich mich nicht, wenn die sozialliberale Bundesregierung ihre Verantwortung abgeben muss. Was ich jedoch beklage, ist der Mangel an Glaubwürdigkeit dieses Wechsels und dieser Art eines Regierungswechsels. Der Stil, die Hektik und Geschäftigkeit, die Hast und Eile, in der unzureichende Grundlagen einer neuen Regierung aufs Papier gebracht worden sind, offenbart eine Geringschätzung der Wähler. Zweiter Punkt. Die Nation hat verstanden, dass ihr Lebensinteresse eine Politik der guten Nachbarschaft in Mitteleuropa gebietet. Die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und der Teilung Deutschlands haben in uns Deutschen eine starke Sehnsucht nach der Dauerhaftigkeit des Friedens bewirkt. Deutsche Außenpolitik muss vom Geist der Friedensbereitschaft und der Friedfertigkeit geprägt sein und bleiben. Ich füge hinzu, auch der Friedfertige kann sich nicht darauf verlassen, dass seine eigene Friedenssehnsucht schon ausreicht, um den Frieden zu bewahren. Der Friede muss immer neu wieder gestiftet werden. Er muss insbesondere gestiftet werden zwischen solchen Staaten, die sich gegenseitig misstrauen und die sich gegenseitig bedrohen. Gerade sie müssen miteinander reden und aufeinander hören. Partnerschaft ist unabweisbar notwendig, gerade unter Staaten entgegengesetzter Grundordnung, entgegengesetzter Interessen und Ideologien. Drittens, wir halten fest an der Europäischen Gemeinschaft und am Nordatlantischen Bündnis. Nur gemeinsam können wir unsere Freiheiten wahren und unseren wirtschaftlichen Wohlstand mehren. Diese Gemeinschaften sind und wollen sein Gemeinschaften von liberalen, von rechtsstaatlichen Demokratien. Sie sind von gemeinsamen Werten geprägt. Dies ist und bleibt, wie ich denke, gemeinsame Auffassung aller Parteien dieses Bundestages. Ich möchte hinzufügen, die Nordatlantische Allianz entspricht den gemeinsamen Interessen der Europäer und der Nordamerikaner in den USA und in Kanada. Nur gemeinsam können sie alle ihre Sicherheit und ihre Freiheit, ihren Frieden bewahren. Zugleich ist die Allianz eines der wichtigsten Verbindungsglieder für die deutsch-amerikanische Freundschaft. Wir Deutsche haben die Freiheitsrechte des Einzelnen als geistiges Erbe aus der großen amerikanischen Revolution übernommen. Wir sind einander durch Grundwerte verbunden, so sehr wir auch voneinander uns unterscheiden. In solcher Freundschaft ist gegenseitige Kritik notwendig und hilfreich. Wer gegenüber dem Freunde Kritik unterdrückt, kann auf die Dauer kein guter Freund bleiben. Und wer seine eigenen Interessen gegenüber dem Freunde nicht vertritt, kann eben dadurch Respekt und Freundschaft verlieren. Gerade weil ich 4 amerikanischen Präsidenten und Administrationen ein kritischer Partner gewesen bin, bekenne ich mich in dieser Stunde noch einmal zur deutsch-amerikanischen Freundschaft. Und ebenso die deutsch-französische Zusammenarbeit. Vor 20 Jahren von Adenauer und de Gaulle durch den Élysée-Vertrag, durch die Umarmung in der Kathedrale von Reims, eingeleitet, muss ein tragender Pfeiler in der Politik beider Staaten bleiben. Und zwar unabhängig davon, wer in Paris und wer in Bonn die Regierungen führt. Die außerordentlich enge Zusammenarbeit mit den französischen Präsidenten Giscard d'Estaing und François Mitterrand hat mich mit großer politischer und ebenso mit menschlicher Befriedigung erfüllt. Wir Sozialdemokraten werden auch in Zukunft beharrlich für eine Ausweitung der deutsch-französischen Zusammenarbeit eintreten. Vierte These. Deutsche Außenpolitik muss die Aussöhnung mit den Nachbarn im Osten weiterhin vertiefen. Ungeachtet aller ideologischen, aller außenpolitischen Meinungsunterschiede brauchen wir ein Verhältnis guter Nachbarschaft. Die Ostverträge müssen nicht nur eingehalten, sondern sie müssen auch praktisch angewendet und weiterhin entfaltet werden. Ich füge hinzu, dazu gehört auch das auf 25 Jahre angelegte wirtschaftliche Kooperationsabkommen mit der Sowjetunion. Aber die Völker der Sowjetunion, die Völker Osteuropas und wir im Westen, wir haben einander mehr zu bieten als Erdgas und als Röhren und als Weizen. Wir haben uns zu bieten, die gemeinsame Erfahrung aus dem bisher schrecklichsten Kriege und dies ist dann eines der versöhnlichen Elemente, wir haben uns zu bieten, wechselseitige Beiträge zur Kultur Europas. Auch unsere tiefe Bedrückung über das Kriegsrecht in der Volksrepublik Polen darf und wird unseren Willen zur Versöhnung mit der polnischen Nation nicht beeinträchtigen. Eingedenk der Höhen und schlimmen Tiefen über 10 Jahrhunderte deutsch-polnischer Geschichte haben mein Amtsvorgänger Willy Brandt und später auch ich einen neuen Anfang in den deutsch-polnischen Beziehungen eingeleitet. Diese bedürfen auch in Zukunft aufrichtiger, nicht nachlassender Bemühungen. Ich habe gestern den ausländischen Botschaftern die Stetigkeit der deutschen Außenpolitik erläutert. Herr Dr. Kohl, Sozialdemokraten werden sehr sorgfältig darüber wachen, dass die Grundlinien nicht unter dem Deckmantel bloß angeblicher Kontinuität und angeblicher Verlässlichkeit verbogen werden. Die Bundesrepublik Deutschland hat gestern in New York, da hier die Zeitung auf innenpolitische Ereignisse konzentriert sind, ist das gegenwärtig noch nicht ins Bewusstsein gedrungen. Die Bundesrepublik Deutschland hat gestern in New York im Forum der Vereinten Nationen, in dem Staatsminister Wischnewski die Außenpolitik unseres Staates darlegte, eine überwältigende Demonstration des Vertrauens aller Vertreter aller Staaten der Welt in unsere Außenpolitik gefunden. Und ich bitte Sie herzlich, dieses Kapital zu bewahren. Fünftens. Der Sinn unserer Deutschlandpolitik, der innerste Kern, ist die Erhaltung der Einheit der Nation. Beide deutsche Staaten sind sich ihrer Verantwortung für den Frieden bewusst. Die Bundesrepublik darf den Dialog mit der Führung der DDR nicht abreißen lassen. Wir müssen alle Chancen wahrnehmen, die Zusammengehörigkeit aller Deutschen zu stärken und praktisch erlebbar zu machen. Und wir dürfen die Hoffnungen der Deutschen in der DDR nicht enttäuschen. Die Bürgerinnen und Bürger der DDR müssen täglich spüren können, dass wir sie nicht nur ihre Landsleute nennen, sondern dass wir täglich ihnen als Landsleute gegenübertreten, dass wir zu ihnen gehören und dass sie Bürger eines anderen Staates sind, darf an unserer Haltung nichts beeinträchtigen. Ich füge hinzu, Herr Dr. Kohl, Ihre Koalitionsvereinbarung, die in allen Zeitungen veröffentlicht wurde, enthält bisher zur Deutschlandpolitik nur ein leeres Blatt. Nur ein leeres Blatt. Ich bitte Sie eindringlich, dieses Blatt auszufüllen und sich dabei nicht auf die Wiederholung alter Formeln zu beschränken. Sie haben meinen Besuch bei dem Generalsekretär der SED kritisiert. Ich aber weiß, dass dieser Besuch Millionen Deutscher Mut gemacht hat, der Abgrenzungsideologie der Funktionäre zu widerstehen.